Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich heute für den Japanuary einen Film angeschaut. Im Heimkino. Wir haben uns Attack on Titan angeschaut. Damit fängt für uns der Japanuary an. Erstmal so ganz kurz für die unter unseren Zuhörern, die gar nicht wissen, was sich unter Japanuary verbirgt. Das war eine spinnerte Idee am 26. Oktober 2017, dass man unter dem Motto Japanuary, das ist dem Twitter-Kollegen Politik und Liebe eingefallen, der Begriff, einfach mal hingehen könnte und sagt, wir gucken 8 japanische Filme im Januar, daher Japan, Januar, Japanuary, und wir reden drüber oder wir schreiben drüber oder wir machen irgendwas. Und jeder, der mitmachen will, sucht sich seine 8 Filme selbst aus. Ich habe für Schöner Denken 8 Filme zusammengestellt und bin also alleine voll verantwortlich dafür, dass wir Attack on Titan geguckt haben. Das kann ich jetzt niemandem in die Schuhe schieben. Hier bei mir sind Tom und Hendrik. Die haben mit mir Attack on Titan in ihrem Leben jetzt als Erfahrung verbucht. Ich werde euch auch gleich fragen, wie ihr das ein oder andere Element dieses Films durchgestanden habt. Ja, so viel zu Japanuary, zu Attack on Titan. Ich glaube, man muss gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, um eine Vorstellung von dem Film zu bekommen. Ausgangssituation ist eine Welt, in der 100 Jahre vor Einsetzen der Handlung Titanen, also riesig große menschenähnliche Lebewesen, die fast nicht zu töten sind, über die Welt hergefallen sind und alles vernichtet haben und die Menschen nur noch in einem Bereich hinter verschiedenen Ringen von sehr großen Mauern leben. Am Anfang ist das auch sehr hübsch dargestellt und dann passiert relativ schnell, was passieren muss, nämlich die Titanen kommen zurück und die Menschen versuchen mit den Titanen, gegen die Titanen zu kämpfen und zu überleben. Das ist auch das Einzige, was ich wusste. Ich wusste, es gibt eine Manga-Serie, ansonsten sind wir hier eine Runde von Null-Checkern. Wir haben keine Ahnung über die Schauspieler, über die Regisseure, über die Manga-Hintergründe. Und haben uns jetzt einfach mal so ahnungslos reinfallen lassen. Tom, wie tief bist du gefallen?
Na, ich bin erstmal mit der Sprache ziemlich tief gefallen, muss ich sagen. Wir haben vielleicht den fatalen Fehler gemacht, es uns in der deutschen Synchronisation anzutun. Ich glaube, so als kleines distanzschaffendes Element wäre möglicherweise die Originalsprache mit Untertiteln noch hilfreicher gewesen. Aber es hat sich dann doch wieder gezeigt, wie mächtig doch so eine Synchronisation ist und wie sehr sie so die Denkrichtung irgendwie beeinflusst.
Das müssen wir jetzt ganz kurz erklären.
Aber nicht, es hätte den Film, um den kurzen Bogen zu machen, es hätte den Film insgesamt aber nicht gerettet.
Aber jetzt ganz kurz, da muss ich jetzt einhaken. Du meinst, weil die alle so hysterisch reden in der deutschen Fassung, dann kann ich dir nach vielen Jahren Nippon Connection sagen, in der japanischen Fassung wird mindestens genauso hysterisch, etwas höher gesprochen. Das hätte dir also nicht aus der Nummer rausgeholfen.
Aha, okay. Also dann würde ich sagen, es gibt für mich eine kulturelle Hürde, die ich nicht genommen habe bei diesem Film. Die war extrem hoch, weil sowohl der Musikeinsatz als auch die grimassierende Schauspielerei überhaupt keine Emotionen für irgendeinen der Darsteller bei mir haben aufkommen lassen. Ich habe mir das also wie so eine Strichzeichnung im Grunde genommen angeschaut. Und es war auf die lange Strecke unglaublich ermüdend. Also von einer derartigen Bräsigkeit, dass ich sagen würde, wir haben es jetzt uns angeguckt, weil wir uns dazu verpflichtet haben, aber freiwillig wäre ich da im Kino nicht drin geblieben, muss ich sagen. Ja.
Also man kann schon den Film unter dem Motto zusammenfassen, Dezenz ist Schwäche, weil es wurde wirklich überall Gas gegeben, ein hemmungsloses Overacting, und wir haben jetzt schon einige japanische Filme gesehen, also Hendrik und ich auf jeden Fall, und haben schon einiges an Overacting gerade in den Genrefilmen gesehen, aber das heute war schon wirklich beeindruckend und das ist etwas, was mich immer irritiert. Also jetzt gerade nachdem ich einmal in Japan sein durfte und erlebt habe, dass die ja tendenziell sanftmütig sind und sehr, sehr diszipliniert und schwer in Panik zu versetzen sind, bin ich immer von den Socken, wenn ich in diesen Genrefilmen sehe, dass alle Personen, wirklich alle, ständig vollkommen hysterisch Blödsinn machen. Was nicht meiner Meinung nach dem japanischen Naturell oder überhaupt dem menschlichen Naturell entspricht, weil, wenn man das realistisch sieht, wenn so etwas passieren würde wie in dem Film, wir lassen uns mal auf diese Situation ein, dann würden Menschen ganz anders reagieren. Die wären nämlich sehr anpassungsfähig, sehr widerborstig, sehr clever und würden sich einen Titan nach dem anderen vorknöpfen. Und zwar deutlich intelligenter als das, was wir hier sehen, aber Schwamm drüber. Ich fand, der Anfang hat mich erstmal komplett in eine schöne Stimmung gebracht. Das war erstmal so ein bisschen amerikanische Bluegrass-Musik drunter und ich habe sehr stark an den Anfang der Serie Firefly gedacht. Es war auch so eine Marktszenerie und so. Ist extrem gut gedreht. Tolle Requisiten, tolle Kostüme, Licht. Das ist alles perfekt. Und das ist wirklich ganz interessant am Anfang, bevor der erste Titanenangriff kommt. Und da ist auch das Overacting noch nicht so schlimm, weil es ist ja jetzt noch keine Katastrophe eingetreten. Und in dem Moment, wo der erste Titanenangriff kommt, bricht das völlig auseinander. Alle geraten in Panik und der Film beruhigt sich dann, finde ich, nicht mehr. Bist du noch in dem Film geblieben, Hendrik, ab diesem Punkt?
Puh, schwierig. Also ich bin ja kein Manga-Fan, aber wir haben trotzdem in den letzten Jahren durchaus mal Manga-Filme geguckt, die auch jetzt ohne einen großen intellektuellen Anspruch zu haben, wie Gans zum Beispiel, der sehr unterhaltsam war, der uns irgendwo abgeholt hat, wo wir uns so auf diese interne Story einlassen konnten, die auch als Story in ihrem Rahmen funktioniert hat, also die nicht wie hier, so viel nehme ich vorweg, Logiklöcher hatte, dass auch der größte Titan der aufrechten Hauptes hätte durchspazieren können. Und das hat schon mal funktioniert, das Konzept für uns. Ne? Also ich bin da jetzt auch nicht grundsätzlich gegen abgeneigt manchmal. Aber ich bin an anderen Sachen gescheitert. Zum einen, du erwähntest eben das Wort Schauspieler. Ich finde, es gab keine, weil es waren A, sowieso völlige Fehlbesetzung für das, was die Rollen selbst in diesem Rahmen verkörpern sollten.
Da kann man sagen, alle Figuren sind praktisch ausgesucht worden als Identifikationsfiguren für ein junges Publikum. Also das kann man schon mal festhalten.
Genau, das waren so Starschnitt Mädels und Jungs, Durchschnittsalter 17 bis 18, die dann unter anderem altgediente Raubeine und sowas dann mehr oder weniger verkörpern sollten. Und das in Verbindung mit einem, ja, wie vielleicht nochmal durch die Synchronisation verschlimmerten, fürchterlichen Dialog und in Verbindung auch mit diesem Overacting. Das hat es völlig demontiert, beziehungsweise hätte es demontiert, wenn was zum Demontieren da gewesen wäre. Vielleicht muss das, ich stelle jetzt einfach mal die eine andere These in den Raum. Vielleicht muss das so gedreht werden, damit der vielleicht distanzierte, sehr zurückgenommene Japaner das annehmen kann, um eine gewisse Distanz beizuhalten, damit er es im Rahmen des Films so gutiert. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es auch, damit es ihn erreicht. Weil wenn du dein ganzes Leben, ist jetzt sicherlich auch wieder eine steile These, wenn du dein ganzes Leben in so dicken Kontrollmauern verbringst, dann muss das vielleicht so übertrieben sein, damit du es als Geschichte annimmst. Aber ich glaube, dass hier wirklich ein ziemlich wilder Mix aus importierter Mythologie, der Übersetzung von Drehbüchern oder eben ursprünglich Manga-Skripten in die unterstellten Vorlieben eines bestimmten Lesepublikums, dass das vermischt worden ist. Also sagen wir so, um es zusammenzufassen, ich wäre auch glücklich gewesen, wenn ich rechtzeitig gegen Titanen geimpft worden wäre. Ja.
Also lass mich da, wo du jetzt gerade mehrere steile kulturanthropologische Thesen rausgehauen hast, will ich gerade noch eine draufsetzen. Ich glaube, dass Japan ja als Insel mit Erdbeben und jede Menge an traumatischen Erfahrungen, an großen Katastrophen, da auch etwas abzuarbeiten hat oder eine andere Beziehung zu diesen erschütternden Feuern, Erdbeben und dann wird das projiziert in irgendwelche Monster. Also dieses Godzilla passt da wie Arsch auf Eimer. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich auf verschiedenen japanischen Holzschnitten und Gemälden, wo es um mythologische Figuren gingen, auch große Monster, wie wir sie hier gesehen haben, menschenähnliche Riesenmonster aufgetaucht sind. Also das ist offensichtlich dann auch so eine kulturell schon vorgelegte Bildsprache oder was auch immer. Also ein Motiv, dass das dann für die Japaner nicht so fremd ist wie für uns. Weil Titanen ist für uns praktisch die Generation vor Zeus. Da haben wir überhaupt kein Bild und gar nichts im Kopf aus der griechischen Mythologie. Ansonsten gibt es für uns keine Titanen. Für die Japaner, glaube ich, ist es ein bisschen näher und ein bisschen anders. Man kann nicht sagen, dass die Darstellung der Titanen der Schwachpunkt des Films gewesen wäre, weil diese hässlichen, zum Teil entstellten oder mutierten, menschenartigen Lebewesen fand ich ausgesprochen beeindruckend. Also mein Liebling war der mit den weit auseinanderstehenden Augen, großartig und ganz viele andere unförmige Menschen, die dann halt durch ihre schiere Größe und durch ihre Geschlechtslosigkeit dann andersartig waren. Und dadurch, dass man sie halt dann nicht töten konnte und dass sie halt irgendwie 40 Meter hoch sind. Ja, also gerade diese Szenen, wenn die Titanen tatsächlich dann mal so richtig losgelegt haben, waren für mich eigentlich die Höhepunkte. Für mich war das große Problem das Episodische. Das heißt, ich habe diesen Höhepunkt, sagen wir mal, immer wieder mal mit so einem Titanenangriff und Kampf und dann werden die Menschen gepflückt und gefressen und das ist wirklich vom Feinsten. Also da knackt es auch und da spritzt es auch und da bleibt kein Wunsch offen. Und nachdem so eine Szene dann durchgestanden ist, wo wir hier immer die Lautstärke runterfahren mussten, damit die Nachbarn nicht umfallen, danach fallen wir aber immer in so ein Loch. Als wäre eine Manga-Heft-Episode zu Ende, hatte ich irgendwann das Gefühl. Und man dann baut man wieder die Geschichte langsam auf mit uninteressanten Konflikten, mit pubertären Konflikten, mit nichtssagenden Dingen, die uns total gelangweilt haben. Dann hatten wir diese 15, 20 Minuten wieder überstanden, bis es dann wieder zu einem Titanenkampf kommt, der uns wieder dann unterhält. Wir mussten die Lautstärke runterdrehen und danach fallen wir wieder in ein Loch. Dann wird es wieder 20 Minuten aufgebaut und ich dachte, bin ich jetzt hier in einem Heftchen, dass ich jetzt hier praktisch immer wieder in diese Wellenbewegung der Geschichte rein muss. Und das ist das, was ich so unglaublich ermüdend in dieser Struktur fand. Und am Ende hört das ja auch tatsächlich an so einem Bogen einfach auf. Danke. Und wir kriegen im Abspann zu irgendeiner Musik von Spice Girls oder was auch immer, es hört sich so an, kriegen wir dann Vorschau auf Attack on Titan 2 und offensichtlich geht's genauso weiter. Aber ich kann für uns alle sprechen, nicht für uns.
Ja, ich möchte auch hinzufügen, ich glaube, es gibt kulturübergreifend, das ist jetzt auch vielleicht eine steile These, gibt es einfach Filmregeln, die international funktionieren. Und da hat der Film mit etlichen gebrochen. Du hast es jetzt die episodische Erzählstruktur genannt. Ich würde es das Fehlen einer sinngreifenden Dramaturgie nennen. Besetzung von Schauspielern. Es gibt keinen Aufbau von Figuren, der dich in irgendeiner Form bei der Stange hält. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, den Einsatz von ausgesprochen seltsamer Musik, unpassender Musik, Overacting haben wir schon festgestellt. All das sind Dinge, die auch ich mit meinem nicht so reichen Schatz an japanischen Filmen, die ich in vielen japanischen Filmen, die in Japan, Europa, die weltweit erfolgreich waren, schon gesehen habe. Und ich würde einfach mal sagen, wer das da zusammengeschustert hat, den hat das entweder nicht gekümmert oder er hat es nicht gekonnt. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eher Letzteres. Es war, also ihr habt immer zwischendrin schon von der berühmten japanischen halben Stunde erzählt. Das war in den, was waren es, 90 Minuten, war wirklich quälend lang.
Ich glaube, hier sind zwei japanische Halbstunden in einem 100-Minuten-Film reingepackt worden. Das mit der Musik war wirklich abgefahren. Also ich habe immer so europäische Fragmente, ob Zwölftonmusik oder 30er-Jahre-Spannungsmusik, ganz viel aus dem amerikanischen, europäischen Kino, hatte ich das Gefühl.
Die auch mal dazwischen, also es war irgendwie eine wilde Melange aus allen möglichen, aber nicht die Szene unterstützenden. Und auch nicht, ich habe versucht, das intellektuell dann irgendwie zu differenzieren. Ich weiß es nicht, was es war. Ja, Krabbeltisch.
Ja, ich merke halt, ich bin ja auch schon manchmal durchaus ein Fan von Guilty Pleasures und von dem, was ich gerne Bierchenfilme nenne, weil ich sage mir, okay, es gibt bestimmte Erwartungen, die ich normalerweise an einen Film habe. Und also was weiß ich, wenn schon die Story völlig bescheuert ist, dann will ich wenigstens mit einer gesunden Selbstironie, was weiß ich, sowas wie Independence Day. Natürlich ist die Story völlig bescheuert, aber es ist schauspielerisch akzeptabel und es ist selbstironisch, weil es so drüber ist und im Stil bleibt und wenigstens solche richtigen Übergänge hat, ne, und handwerklich gut gemacht ist. Dann kann ich den Verzicht auf eine andere Erwartung, Mindesterwartung mal gutieren. Oder wenn ich sowas habe wie die Herrschaft des Feuers, da musste ich zwischendrin auch dran denken. Ne? Mit diese Geschichte mit den Drachen, die dann die Erde übernehmen. Da wird so die interne Plausibilität einer trotzdem insgesamt natürlich noch völlig bescheuerten Geschichte, aber wenigstens stringent durchgezogen. Du hast hier also wirklich auf jeder Ebene diese Brüche. Weil die Geschichte in sich nicht funktioniert, selbst wenn man bereit ist, relativ hanebüchene Prämissen zu akzeptieren. Und damit wird der Film für mich in jeder beliebigen Ebene völlig trivial. Und habe ich jetzt für mich gemerkt, insofern war es als Erfahrung schon mal wieder interessant, dass es bei allem Entgegenkommen für mich auch tatsächlich wirklich nach wie vor eine Untergrenze gibt.
Vielleicht sind wir auch zu alt. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie alt wir sind, aber wir sind sehr, sehr viel älter als die Zielgruppe der Mangas und möglicherweise auch der Verfilmung. Ich fürchte, es ist ein bisschen hier auch Fanservice, also dass es relativ spitz auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist, zu der wir echt nicht gehören.
Das heißt, wie unsere drei Alter zusammen verteilt auf ein Kino japanischer Jugendlicher, das würde hinkommen.
Es wäre ein großes Kino für alle, die das jetzt nachrechnen wollen. Ja, also wir wissen ja, wir haben ja schon erlebt, dass das Genre-Kino in Japan da echt richtig geile, einfallsreiche, hochspannend funktionierende Filme raushaut, die uns dann wirklich begeistert haben. Du erinnerst dich an Parasite, Außerirdische in der Hand. Mhm. Völlig abgefahrene Nummer, auch Splatter-Elemente und so weiter, viel, viel Humor, viel Anspielungen auf japanische gesellschaftliche Realität oder I Am a Hero, den wir das letzte Mal gesehen haben, wo das Zombie-Genre nochmal, nachdem wir das gefühlt alles gesehen haben, was man im Zombie-Genre irgendwie machen kann, haben wir dann den Zombie-Film gesehen, den wir schon immer mal sehen wollten. Ja? Nämlich einen Nerd, der dann zum Held im Kampf gegen die Zombies wird. Muss man sich unbedingt anschauen, wenn man das noch nicht die Gelegenheit hatte. I'm a Hero, auch ein Genre-Film, der super, super gut funktioniert. Und wir haben eigentlich viele in der Art gesehen. Shin Godzilla war auf seine eigene verrückte Art und Weise auch ein total super gelungener Genrefilm, der wirklich auch unseren Kopf auch beschäftigt hat und nicht nur unsere Lachmuskeln oder unseren Adrenalinspiegel nach oben getrieben hat. Es geht also, und gerade in Japan gibt es da eigentlich sogar eine richtig tolle Tradition dafür, aber das hier würden wir echt nicht dazu zählen.
Ja, jetzt aber mal eine ketzerische Gegenfrage. Was unterscheidet diesen Film? Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir akzeptieren, dass an der Software ein bisschen gespart wurde. Ne? Was unterscheidet diesen Film eigentlich in seiner Idee von Transformers?
Leider nicht viel.
Nö, das stimmt. Aber hier kommt eben noch hinzu, da fehlt so eine dekodierbare Vision auch noch hinter dem Film, die, also ich weiß, ich kann mir wirklich niemanden vorstellen, noch nicht mal die Fanboys und Fangirls, die da nicht rausgehen und einfach nur gelangweilt sind oder ihn in der nächsten Sekunde vergessen haben. Das kann ich mir wirklich nicht. Das kann ich mir nicht, oder da kann ich mich nicht hineinversetzen.
Also mittlerweile kann ich mir das schon vorstellen. Wir sind aus Animes rausgekommen, Harmony oder was auch immer, wo wir festgestellt haben, dass so weit die Meinungen auseinandergingen zwischen Fans und Nicht-Fans, zwischen alten Männern und jungen Frauen und sonst was, also als wäre das nicht der gleiche Film gewesen. Mittlerweile kann ich mir schon vorstellen, dass da die Erwartungen und die Bedürfnisse und was auch immer extrem unterschiedlich sind.
Gut. Es funktioniert halt für mich auf so vielen Ebenen nicht, dass ich da an meine persönlichen Grenzen komme. Ja.
Man möchte mit der Mikasa-Darstellerin gerne mal einen Tee trinken, aber ansonsten bleibt da nichts hängen.
Was mich jetzt schon sehr beeindruckt, dass du dir überhaupt einen dieser Namen gemerkt hast.
War das die mit der Frisur? mit dem Kind und der Frisur.
Das war das Erste, was mir auffiel, was mich rausgeschoben hat, dass ich dachte, okay, 10 Jahre, absolute Postapokalypse, aber die Frisur sitzt, ne, und ist auch sauber geschnitten.
Das war so J-Pop, wie die ganzen jungen Leute da waren. Aber die Szene mit dem Baby, muss ich wirklich sagen, wer hat da nicht an Wag the Dog gedacht? Die nachgestellte Szene, die junge Frau im Krieg mit die gefakte Szene mit der Tüte. Ja. Für alle, die Work the Dog irgendwie nicht gesehen haben sollten, ja, das ist eine echte Alternative zu Attack on Titan, auch wenn es ein völlig anderes Genre ist. Gut, wir hatten jetzt, kann ich mal sagen, einen monströs holprigen Start in den Japanuary. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die 7 anderen Filme. Auch da wäre ich dann wieder alleine schuld oder der Held, je nachdem. Und wir freuen uns aber auf die anderen. Ich werde auf jeden Fall nochmal drauf achten. Jetzt mal auf unserer Liste bei schöner-denken.de gibt es ja die Liste von allen, die bei Japanuary mitmachen. Und sehr viele haben schon ihre Letterboxd-Liste veröffentlicht, die da verlinkt ist. Und da kann man natürlich gucken, wer hat Attack on Titan auch auf der Liste. Und da werden wir mal reinschauen, hören und lesen, ob da nicht jemand dabei ist, der uns mal erklärt, was wir hier alles nicht verstanden haben. Ich glaube, dass hier natürlich mit Hintergründen und mit berühmten Schauspielern und was rund um das Manga passiert ist, es eine ganze Menge zu wissen gibt, was wir überhaupt gar nicht wissen. Vielleicht sieht man den Film dann anders. Ich bezweifle aber sehr, dass wir ihn nochmal gucken.
Ganz bestimmt. Ich hoffe eigentlich sehr auffällig, dass bei den anderen 7 Filmen Attack on Titan 2 nicht enthalten ist. Bitte, bitte, bitte.
Gab es dann nicht mal einen amerikanischen Film von einem Herrn Del Toro, bei dem man auch irgendwie schwachsinnige Mauern zum Meer hinausgebaut hat, um böse, böse Monster von den Städten fernzuhalten. Ich habe irgendwie schon den Titel erfolgreich verdrängt, aber da sind dann irgendwelche Helden in ganz große Roboterkostümchen geschlüpft und es war einfach auch irgendwie eine schreckliche Plotte. Aber zumindest gab es da noch erinnernswerte Situationen. Hier verwischt sich das alles irgendwie zu einem einzigen Brei. Wie hieß denn der?
Der hieß Pacific Rim. Und das hätte mir echt noch den Abschuss gegeben. Wenn da jetzt noch irgendwelche Leute in riesigen Metallrobotern aufgetaucht wären, um gegen die Titanen zu kämpfen. Ich glaube, dann hätten wir es ausgemacht. Wie auch immer, wir wollen nicht so unversöhnlich aufhören. Es war eine Erfahrung, kann ich sagen. Ja, die Jungs lächeln noch, das kann ich euch hier im Podcast sagen. Tom lächelt etwas gequält, aber immerhin.
Es gibt einen Dialog aus dem Film, den ich noch zitieren möchte. Er ist sehr gereizt.
Ja, das versteht man dann auch nur, wenn man es gesehen hat, die Szene. Wunderbar. Dann, ich sage vielen herzlichen Dank. Ja. Schaltet wieder ein, wenn das heißt, die üblichen Verdächtigen im Japanuary schauen sich einen japanischen Film an. Vielen Dank. Der Podcast steht natürlich wie immer unter Creative Commons. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr könnt das einbauen, wenn ihr nicht kommerziell seid. Und ich kann nur dringend empfehlen, auf schöner-denken.de auf die Japanuary-Seite zu gehen. Die ist relativ offensiv verlinkt und beworben. Und da findet ihr eine ganz, ganz lange Liste von allen Leuten, die bei dieser Aktion mitmachen. Und da findet ihr auch die anderen Podcasts und die anderen Artikel und die anderen, die mitmachen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Augenöffner. Vielen Dank.